Die NDR Radio Philharmonie spielte die Sinfonie Nummer 1 D-Dur Titan von Gustav Mahler. Am Pult stand Antonello Manacorda und unsere Aufnahme stammt vom 5. und 6. November 2020 im großen Sendesaal in Hannover. Nächste Woche senden wir wieder live von dort Musik von und mit Jörg Wiedmann, mit der Sopranistin Sarah Maria Suhn. Tschüss für heute, sagt Christiane Irgern.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Beusen liest nun wieder aus dem Roman Jahrestage von Uwe Jonsson, heute den 9. von 15 Abschnitten. Wir haben bei früherer Gelegenheit Uwe Jonssons Tetralogie, die vier Bände der Jahrestage, mit Thomas Manns biblischem Epos Josef und seine Brüder verglichen. Und die Parallelen liegen, wenigstens äußerlich, auf der Hand. Beide Romane umfassen rund 2000 Seiten. An beiden haben ihre Verfasser jeweils 16 Jahre lang geschrieben. Und beide Autoren hatten zunächst drei Bände im Sinn, aus denen ihnen unter der Hand vier wurden. Damit aber enden auch schon die Parallelen. Sucht man nach tieferer literarischer Wahlverwandtschaft, so wird man eher an Thomas Manns Buddenbrooks denken müssen, ein Familienroman wie die Jahrestage. Überhaupt steht Uwe Jonsson in der Tradition der norddeutschen Realisten, von Wilhelm Raabe über Theodor Fontane bis zu seinem mecklenburgischen Landsmann Fritz Reuter. Nicht nur, weil das Mundartliche mehr als beiläufig in den Roman hineinspielt. Jonsson ist, trotz des New Yorker Erzählschauplatzes, ein Heimatdichter, freilich im sublimsten Verständnis des Wortes. Er wurzelt im Regionalen, ein deutscher Autor aus Mecklenburg. Und er ist zugleich ein Autor des Deutschen, ein Geschichtsschreiber des deutschesten Jahrhunderts des 20. Die Chronistin heißt Gesine Crespal, geboren im März 1933 im Monat des Ermächtigungsgesetzes, mit dem der Reichskanzler Adolf Hitler seine Macht befestigte. Genauer, mit dem das deutsche Parlament ihm beinahe widerstandslos alle Macht überließ. Gesine Crespal erzählt an ihren New Yorker Jahrestagen auch von ihren Eltern, Heinrich und Lisbeth Crespal aus Jericho in Mecklenburg. Heinrich Crespal ist aus England dorthin zurückgekehrt, weil seine Frau Lisbeth ihr Kind Gesine zu Hause zur Welt bringen wollte. Beide haben nicht die Kraft, den Mut, den Willen zur Emigration. Sie bleiben in Jericho und verstricken sich in die deutsche Schuldgeschichte dieser Jahre, auch wenn sie Distanz halten zur Nazi-Partei. Vor allem Lisbeth Crespal geht gebeugt unter der Last ihres Schuldbewusstseins. Es beginnt mit Zweifeln, ob ihr Mann Heinrich Crespal nicht den Hitlerkrieg, den sie kommen sehen, vorbereiten helfe, wenn er als Tischler beim Bau einer Garnison arbeitet. Sie lässt ihr Kind beinahe ertrinken, dann fast verhungern. Und einmal sucht sie selber den Tod im Wasser. Dann kommt der 9. November 1938, der Tag des großen Pogroms, die sogenannte Reichskristallnacht. Aus unerfindlichen Gründen ist Lisbeth Crespal an diesem Tag nach Gnetz gefahren. Sie sieht die brennende Synagoge und die Polizei, die bei diesem Brand Wache steht. Hören Sie wieder Rolf Beusen.
14. Februar 1968, Mittwoch. In Jericho, in Oskar Tannebaums Laden, sollen einige von denen dabei gewesen sein, die die Gnetzer Synagoge in Brand steckten. Wenn das wahr ist, könnte sie sie erkannt haben. Die Jerichoer Polizeitruppe hatte nicht genug Mann, die Straße abzusperren. Darum stand da auch Friedrich Jansen Wache. Bürgermeister, Polizeichef, mit gezogenem Revolver. Die verkleidete SA nahm sich mit Tannebaums Laden mehr Zeit. Es war eine so winzige Gelegenheit, das Vergnügen musste gestreckt werden. Der Vorgang erinnerte an eine Laienspielaufführung. Gastronom Prademann legte einen Finger auf den Mund, und erst als es in der engen Straße fast still war, hob er die Axt und schlug damit ins Glas der Ladentür. Dann erholten sie sich in unterdrücktem Gelächter. Oskar Tannebaum machte immer noch nicht Licht. Nun schlugen sie sorgfältig die Tür in Stücke. In Jericho waren die Zuschauer aufgeregter als in Gnetz, machten Bemerkungen zu dem Schauspiel, lobten die Schläge oder bewerteten sie abschätzig. Hier geide hen, do geide hen, hieß es, oder das kostet kein Geld, sechte Buhr, und verprügelt sie'n jung. Das sagte Paul, für den der Jude eine ärmliche Konkurrenz gemacht hatte. Es war weniger bösartig als pädagogisch gemeint. Der Jude sollte ein für alle Mal erzogen werden. Als die SA im Geschäft Tannebaums war, entdeckten sie, dass sie die Schaufensterscheibe vergessen hatten und warfen von innen mit Stühlen und Regalbrettern dagegen. In einem Tuchgeschäft ist nicht viel Hartes und sie schafften es erst mit der Registrierkasse, die sich beim Fall aufs Pflaster öffnete. Da lag das Geld auf der Straße. Wenige Scheine, ein bisschen Hartgeld. »Das ist nicht recht«, sagte eine weibliche Stimme, offenbar die einer alten Frau, bekümmert und entsetzt in einem. »Nu geide Reis los, sede Mus, da löbte Kat mit ihr Taubon«, sagte Böhnhase, als Oskar Tannebaum auf die Straße gestoßen wurde. Er war auf die Knie gefallen, stand aber sogleich wieder auf. Das passte Demmler nicht, Hansi Demmler, Jericho, Ausbau. Ihm hatte das Knien besser gefallen. Den ersten Schuss hörte nur Peter Wolf, der sich bis dahin still beiseite gehalten hatte. Dann fiel der zweite Schuss. Dann kam Frieda Tannebaum aus dem Haus, langsam, ohne dass einer sie von hinten stieß. Auf den Armen hatte sie das älteste Kind. Sie stellte sich, wie Oskar, mit dem Rücken zur Wand. Sie sahen sich über das Kind hinweg an. Das war die Marie Tannebaum, 8 Jahre alt. Ein wildes, verschlossenes Mädchen, das sich im Gräfinnenwald umhergetrieben hatte, seit Lehrer Stoffregen sie nicht mehr in seine Schule gelassen hatte. Sie hatte lange, schwarze Zöpfe, die nun fast bis aufs Pflaster hingen. Als sie der Mutter zu schwer wurde, glitt sie mit ihr in den Armen auf den Boden, immer gehorsam, mit dem Rücken zur Wand, und fiel über ihr zusammen. Sie hielt ihr Kind immer noch wie eins, das bloß schläft und nicht aufwachen soll. Lisbeth Kresper soll dazugekommen sein, als Friedrich Jansen auf das Geld trat. Sie hatte sich langsam zwischen den Zuschauern nach vorn gewunden und war eben vorn angekommen, als der zweite Schuss zu hören war. Danach hatte sie stillgestanden, schweigend wie alle. Erst als Frau Tannebaum sich auf die Erde setzte, war sie vorgetreten, um Friedrich Jansen herumgegangen, sodass der den ersten Schlag ins Gesicht bekam, ohne ihn zu ahnen. Sie schlug aber mehrmals zu, obwohl sie den großen, schweren Mann gar nicht im Ernst treffen konnte. Sie schlug wie ein Kind, ungeschickt, als hätte sie es nicht gelernt. Friedrich Jansen hielt ihr einfach die Hände fest. Ete Helms holte sie zurück unter die Leute, und weil er ihr die Hand auf die Schulter legte, hielt Friedrich Jansen sie wohl für verhaftet. Friedrich Jansen kommandierte nun die Feuerwehr. Die Feuerwehr musste ihr Wasser eine halbe Stunde in das Haus schießen, das nicht brannte, weil Jansen mit der Pistole hinter der Spritze stand. Ete Helms hatte Krespals Frau sofort losgelassen, als sie außer Sichtweite der Zuschauer waren. Vor Papenbrocks Haus ließ er sie gehen, nahm beim Gruß die Hand an die Mütze. Nach Helms Erinnerung ist sie in das Haus hineingegangen, aber gesehen hat er es nicht. 15. Februar 1968, Donnerstag. Kresball fuhr mit seinem Kind über Blankenberg und Sternberg und Goldberg nach Süden. Das letzte Stück von Karow nach Malchow auf einer Strecke, die es nach dem Kriege nicht mehr gab. Das Kind lernte Blankenberg am See, Sternberg am See, Goldberg am See, Malchow am See. Und noch heute ist der Name Karow im Gedächtnis eine trockene Stelle, weil da nichts war als Bahnhof und Straße und der Gasthof Happen. Sie aßen aber im Zug Lisbeths Reisebrote, die der Mann für das Kind auf seinem Daumen in handliche Streifen schnitt. Wenn er dem Kind die Flasche mit Bier von Mahn und Olerich vors Gesicht hielt, den Gelenkverschluss aufschnappen ließ, tat sie angewidert und nahm dann doch einen vorsichtigen Schluck von dem brennend bitteren Zeug. Dann sahen beide aus wie sehr geübt darin, zusammen unterwegs zu sein. Einmal wurde Kresball gefragt, wohin er denn wolle mit der Kleinen. Und er sah sie lange an. Dann sagte er bedauernd, sie will nicht sägen. Und die dumme Gesine glaubte, es sei wieder einmal ihr Stolz respektiert worden. Oft wurde Kresball nicht gefragt. Auf dem Friedhof von Malchow waren die Gräber von Heinrich und Bertha Kresball so ordentlich abgedeckt, wie der Auftraggeber nur verlangen konnte. Und er machte den Besuch beim Gärtner gar nicht erst. Die beiden hatten einen gemeinsamen Stein. Und Bertha hatte ihren Namen und das Geburtsdatum gleich bei ihres Mannes Tod einmeißeln lassen, sodass ihr Todesjahr glänzend hervorgehoben war in dem trüben Licht. Das mein Pfarrer und Murre. Können die da nicht rude? Die sind da ins Bund für alle Tiden gesehne. Murring sagt, die Doden kamen frie. Nicht hier gesehne, nicht bei uns. Ich glaub, ich war nicht tot. Das recht gesehne. Ladert blieben. Nach Wendischburg kam man auf einer südwestlichen Nebenstrecke von Neustrelitz aus und zu den Niburs mit einem Postauto, dessen Fahrer Kresball zuliebe mitten in einem kahlen Mischwald anhielt. Dann war zwischen den Baumstämmen ein niedriges rotes Dach zu sehen in müde schleichendem Nebel. Das war die Havelschleuse Wendischburg. Auf dem Schleusenhof war nicht nur Kresballs Schwester mit Niebuhr, auch dessen Bruder Peter mit Frau und Kind. Mit jenem Klaus Niebuhr, nicht ganz 5 Jahre alt, einem berlinischen Kind, das kaum Plattdeutsch konnte und nicht viel mehr verstand, wurde Gesine auf den Platz hinter dem Haus geschickt. Da stand eine Schaukel und auch einen Sandkasten hatten die kinderlosen Niebuhrs angelegt. »Ich wohne aber nicht hier, ich wohne in Berlin«, sagte der Knabe. Die Kinder wurden zum Schlafen in eine Kammer gesteckt, die vom Wohnzimmer abging. Sie hatten sich den Tag über ihre Eltern, ihre Häuser, ihre Nachbarn erzählt. Sie schliefen bald ein, trotz des Stimmengemurmels nebenan, in dem auch Gelächter war, Vergnügen, Freundwilligkeit. So viele Leute auf einmal hatte Gesine noch an keinem Tag kennengelernt. Es war Gesine, die am nächsten Morgen das Telefon hörte. Es war nicht der Apparat, der an das Binnennetz des Wasserstraßenamtes angeschlossen war, sondern der von der Reichspost. Sie kam eben in die Tür des Büros, als Martin Niebuhr den Hörer an Kresball weitergab. Es war gegen 6 Uhr morgens, am 10. November. Meine Mutter war schon eine Stunde lang tot. »18. Februar 1968, Sonntag. Beileid, Herr Kresball. Tag. Wann haben Sie von dem Tod Ihrer Frau erfahren? Heute Morgen, gegen 6. Von wem? Jansen. Bürgermeister, Ortsgruppenführer? Jansen. In welcher Form? Gar keine Form. Telefonisch. Wie war der Wortlaut? Guten Morgen. Ihre Frau ist jetzt gestorben. In welchem Ton? Jansen. Sind Sie mit Jansen verfeindet, Herr Crispall? Mit Jansen verfeinde ich mich nicht. Ihre Frau hat Jansen am 9. November 1938, 23.55 Uhr oder 24 Uhr, ins Gesicht geschlagen. Bin ich verhaftet? Wie werden wir einen wie Sie verhaften, Herr Crispall? Da läuft genug Pack draußen frei herum. Dann will ich jetzt zu meiner Frau. Gleich, Herr Crispall. Ein paar Fragen noch. Dann muss ich Sie jetzt fragen, Herr Kommissar. Sagen Sie doch einfach, Wick, wie sie gestorben ist. Woran? Das wollen wir doch von Ihnen wissen, Herr Crispall. Ich bin seit Dienstagvormittag von Jericho weg. Sie haben mich doch selber vom Güstrower Zug wegholen lassen. Und mit welchem Zug sind Sie bis Güstrow gekommen? Berlin, Kopenhagen. Und wo waren Sie vorher? Seit Dienstag? In Wendischburg, bei Verwandten. Die ganze Zeit? Vorher in Malchow am See. Das können Sie beweisen? Mit der Hotelrechnung. Mit wem haben Sie da Kontakte aufgenommen? Ich habe nach meinen Eltern gesehen. Den Gräbern. Kriegen wir alles raus, Herr Crispall. Jetzt kriegen wir alles raus. Wie ist sie gestorben? Es hat gebrannt bei Ihnen, Herr Crispall. Ja. Das wissen Sie also schon? Nein. Sie haben Ihre Schwiegereltern in Jericho? Sie haben ein Telefon Jericho 209 und Sie wollen mir weismachen, meine eigene Leitung war tot. Ach, richtig. Da hat die Feuerwehr einen Mast umgefahren. Ja. Woher wissen Sie das? Sagen Sie es unbesorgt. Von Ihnen, Herr Wick. Bei den Papenbrocks ging keiner an den Apparat. Konnten Sie nämlich gar nicht. Die waren längst am Ziegeleiweg. Der Schnellzug hatte kein Telefon. In Güstrow war nicht Zeit und als ich es hier in Gnetz versuchen wollte, haben sie mich mitnehmen lassen. Bei Ihnen brennt es und Sie sagen ja? Ja. Überrascht Sie nicht im Mindesten? Das viele Holz auf dem Hof, das kann doch brennen. Da hat es doch gar nicht angefangen, das ging doch erst später weg. Wo war meine Frau? Um Mitternacht in Jericho auf dem Marktplatz. Und vorher bei dem Unfall mit den Juden? Was hat sie bei den Tannenbaums gewollt? Crispall, mich nehmen Sie nicht auf den Arm. Ich habe meine 100 Kilo. Lesen Sie denn keine Zeitung?
Doch.
Und heute nicht?
Heute nicht.
Ach so. Und in Wendischburg ist Ihnen nichts aufgefallen? Ihre Verwandten leben im Wald.
Meine Schwester sitzt mit ihrem Mann auf einer Schleuse im Wald.
Ich will Ihnen mal was sagen, Crispall. Was gestern Abend im ganzen Reich war, davon reden wir nicht. Da will ich nichts von wissen.
Was war das für ein Unfall, Herr Wick?
Da ist ein Judenbalg erschossen worden.
Walter? Die Marie?
Die Marie, Herr Crispall. Marie Sarah Tannenbaum. Ihre Frau,
meine Frau, hat gar keine Schusswaffe.
Es hat Ihnen gleichgültig zu sein, wer der Täter war, wem das Versehen passiert ist. Ihre Frau war nur dabei.
Dann hat sie ihn ins Gesicht geschlagen. Ja. Hier haben wir jetzt die Meldung aus Wendischburg. Sie waren da. Das hätten Sie gleich sagen können, dass Ihr anderer Schwager vom Reichsnährstand ist. Hier, sehen Sie sich das an. Wir haben hier keine Geheimnisse. Dann hat es gebrannt. Wann es gebrannt hat, wissen wir nicht. Wo es gebrannt hat. Die Feuerwehr wurde heute Morgen angerufen, 4.30 Uhr. Da war das Feuer gerade durchs Dach. Durch das Hausdach? Von der Scheune, wo Sie die Werkstatt hatten. Haben Sie Feinde, Herr Crespal? War es Brandstiftung? Das wissen wir nicht. Es ist alles säuberlich ausgebrannt. Alles, was westlich von den ehemaligen Ställen ist. Von den 4 Türen, die östlich von der Werkstatt abgehen, sind 3 durchgebrannt. Die 4. Südostecke war verschlossen und verriegelt. Dahin kam das Feuer zuletzt. Zu der Zeit war die Decke erst am Schwelen. Aber der Sauerstoff muss verbraucht gewesen sein. Was ehedem die Futterkammer war, da lag ihre Frau. War sie tot? Nein, sie ist gestorben, als sie nach draußen getragen wurde. Ist sie am Feuer gestorben? Sie ist nicht verbrannt, wenn Sie das meinen, Herr Crespal. Als vorläufige Todesursache haben die Medizinmänner Ersticken angegeben. Ja. Erklären Sie mir mal, wieso die Arbeiter im Wohnhaus nichts gehört haben oder gesehen. Vor allen Fenstern auf der Ostseite sind Luken. Wenn da Glasscheiben gesprungen sind, müssen sie nach innen gefallen sein, nicht auf die Steine draußen. Wenn das Feuer zuerst die Tenne und die Scheunenfächer, also die Werkstatt und die Arbeiten, gefressen hat, ist alles Licht nach oben und nach Westen gegangen. Auf der Seite wohnt kein Mensch. Wenn die Futterkammer noch steht, ist die Verglasung im Südtor zuletzt geplatzt. Dann wird Alwin Pape es wohl gehört haben. Als ob Sie dabei gewesen wären, Herr Crespal. Ja. Es war nicht Alwin Pape, der die Feuerwehr gerufen hat. Dann war es Friedrich Jansen von schräg gegenüber. Wenn das Nordtor durchgebrannt ist, konnte ihm die Helligkeit auffallen. Es war Jansen, Herr Crespal. Fällt Ihnen da nichts auf? Herr Wick, kann ich jetzt zu meiner Frau? Der nächste Zug geht erst in 3 Stunden. Den Zug brauchen Sie nicht, Herr Crespal. Sagen Sie mal, Sie haben vorhin ziemlich abschätzig von Jansen gesprochen. Ich habe gesagt, ich streite mich nicht mit ihm. Dafür sind Sie sich zu schade. Ich bin Tischler und Jansen ist Ortsgruppenleiter. Worüber sollte ich mich mit ihm streiten, Herr Wick? Wenn wir mal Brandstiftung annehmen? Von außen geht das nicht. Wenn einer die Werkstatt aufbrechen will, ohne Lärm kommt er nicht weit. Das ist nicht so wie ein Feuer, das noch von Wand und Dach zusammengehalten wird. Meine Frau hätte das gehört. Pap erst recht. Ihre Frau hört das. Sie steht aus dem Bett auf, zieht sich einen Wintermantel über, einen blauen Morgenmantel, dick gefüttert, mit einem Etikett aus London. Als ob Sie dabei gewesen wären, Herr Crespal. Sie überrascht den Kerl an einem Tor? An welchem? Ja, da haben wir keine Spuren. Was denken Sie sich? Die Feuerwehr von Jericho, die denken, ein Schloss geht auf, wenn man mit der Axt draufschlägt. Ja. Wenn sie doch schon nicht löschen konnten? Die Feuerwehr konnte nicht löschen. Na, versucht haben sie es wohl, Herr Crespal. Sie haben richtig den Hydranten auf dem Ziegeleihof gefunden und angeschlossen und die Schläuche verlängert, dauert alles seine Zeit. Und dann ging das Pumpwerk nicht. Die haben mit der Spritze Unfug beim Juden gemacht. Und wer war das? Jansen, Herr Crespal. Ja. Fällt Ihnen nichts bei auf? Und deswegen ist dann auch noch das Holz auf dem Hof verbrannt. Es ist alles weg. Alles, Herr Crespal. Die Maschinen sind bloß noch ausgeglühter Schrott. Darüber sind ja auch Wände zusammengestürzt und das Dach. Sie können vom Glück sagen, dass Sie das Wohnhaus behalten haben. Ja. Der Einbrecher, der Brandstifter, jetzt nimmt er Ihrer Frau die Schlüssel weg, schleppt sie in die Werkstatt, gibt ihr eins auf den Kopf. Ist meine Frau geschlagen worden? Das wissen wir nicht. Sie hatte eine Stelle am Hinterkopf, wie von einem Sandsack. Ich weiß, wer mit Sandsäcken arbeitet. Mein lieber Herr Crespal, ich will das nicht gehört haben. Sie sind hier nicht bei der Gestapo, sondern bei der Kripo. Aber ausnutzen sollten Sie das nicht. Der Kerl sperrt Ihre Frau, bewusstlos wie sie ist, in die Futterkammer. Die Futterkammer hat einen Doppelschott. Ein Kind kann sich da ausriegeln. Es hat aber keinen Schlüssel gesteckt. Der Schlüssel steckt von außen und wir schließen damit nicht. Es war kein Schlüssel da, Herr Crespal. Jetzt kann er in aller Ruhe den Brand anlegen, das Tor wieder verschließen, sich davon machen. Womöglich hatte er es nicht weit. Das müsste jemand sein, der will nicht, dass für den Fliegerhorst Mariengabe Arbeiten gemacht werden oder gemacht wurden. Herr Crespal, wenn Sie hier jemand entlasten, bloß damit Sie noch mit Ihren eigenen Fäusten an ihn herankommen. Na gut, aber ich kann das nicht brauchen. Dann kann ich jetzt gehen? Sie werden nicht gehen, Herr Crespal. Sie werden sich diesen Strick ansehen. Das ist kein Strick, das ist ein Stück Wäscheleine. Könnte das eine von Ihren Wäscheleinen sein? Warum nicht? Erkennen Sie sie wieder? Meine Frau hat ihre Wäscheleinen im Haus, damit sie trocken sind. Und was hatte sie für die kleine Wäsche, was so alle Tage anfällt? Eine ist meist aufgespannt und wird nachts nicht immer abgenommen. Am Gartenzaun entlang. Die haben wir abgeschnitten gefunden, Herr Crespal. Passen Sie da nicht auf den Schnitt. Das ist ein Beweisstück. Mancher klaut sich eine Kuh da und den Strick dazu hier. Das war kein Kuhdieb, Herr Crespal. Der wusste aber auch, was er wollte. Ob dies Stück zu dem Rest Ihrer Wäscheleine gehört, wissen wir erst, wenn das aus dem Labor zurückkommt. Aber es steht fest, dass Ihre Frau mit diesem Stück Leine gefesselt war. Der Strick sieht gar nicht angebrannt aus. Aber riechen tut er, als hätte er ein Jahr im Rauch gehangen. Damit war sie an den Knöcheln gefesselt und der Strick war obendrein durch einen eingemauerten Ring gezogen und verknotet. Neben ihr lag ein zweites Stück. Das hat sie offenbar eben noch von den Handgelenken losbekommen. Dann werde ich jetzt gehen. Eins noch, Herr Crespal. Hat Friedrich Jansen tatsächlich gesagt, Ihre Frau ist jetzt gestorben? Guten Morgen und dann das andere. Nicht etwa, Ihre Frau hat sich das Leben genommen? Nein. Und wie finden Sie das, dass Friedrich Jansen jedem in Jericho, der das hören will, vorbetet, Ihre Frau hat sich das Leben genommen? Wie finden Sie das? Das geht Ihnen gar nichts an. Herr Crespal, Sie verstehen mich nicht. Sie wollen mich nicht verstehen. Sie sind hier bei der Kriminalpolizei. Wir sind nicht die geheime Staatspolizei. Das will ich nicht vergessen. Und ich habe auch etwas, das will ich Ihnen nicht vergessen, Herr Crespal. Sie können jetzt gehen. Ist meine Frau zu Hause, Herr Wick? Ja, Ihre Frau ist nicht zu Hause. Die Leiche ist beschlagnahmt, weil Verdacht auf eine Straftat vorliegt. Heute Nacht wird sie erstmal obduziert. Sie können sich morgen im Krankenhaus Gnetz melden, Herr Crespal. Wenn Sie wissen wollen, woran sie gestorben ist. Beileid, Herr Crespal. Tag.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 9. Folge aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson. Es las Rolf Beusen. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Hallo und willkommen zur Big Band-Sendung, begrüßt Sie Henry Altmann. Bei einer Haushaltsauflösung wurden auf einem Dachboden im Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel 1987 Noten gefunden, die dann ungesichtet in einem Archiv vor sich hinschlummerten. Der langjährige Bewohner des Rotklinkerbaus hieß Heinz Erhard und der war der Schalk im Nacken der prosperierenden Bundesrepublik, Karlauer Kreateur und Wirtschaftswunder-Wortwitzverdreher und nun auch ein komischer Komponist. Seine Enkelin, die Musikproduzentin Nicola Tischkiewicz, bat den damaligen NDR-Bigband-Pianisten Wladislaw Sendecki darum, ein paar Titel mal anzuspielen. Und siehe da, die entpuppten sich als ganz ernsthafte Kompositionen. Aus einigen davon machte Jörg Achim Keller ein abendfüllendes Programm und mit dem den SchauspielerInnen Annette Frier, Fritzi Haberland und Dietmar Bär sowie Sänger Stefan Wildis geht die NDR-Bigband nun auf große Tournee.
Ich sah dich in der Straßenbahn, sah dich von allen Seiten an, doch du machtest dir nichts draus. Ich bot dir meinen Sitzplatz an, weil ich ja auch mal stehen kann, doch du sagtest Danke und stiegst auf. Dieses Danke gab mir den Rest, du bist's, die mich nicht schlafen lässt. Wenn ich schlaf, denk ich an dich und bin ich wach, denk ich an dich und im Büro denk ich an dich, nie werd ich froh, denk ich an dich und scheint der Mond, denk ich an dich und scheint er nicht, denk ich an dich, geh spazieren, denk ich an dich, beim Passieren denk ich an dich. Ja, ja, ich weiß, du lachst darüber, wenn du traurig wärst wie ich, dann wär mir's lieber. Denn immer zu denk ich an dich, find keine Ruhe, denk ich an dich, ich hab vergessen, nicht zu vergessen. Dies war die erste Strophe, jetzt kommt die zweite Strophe. Nun fahr ich mit der Straßenbahn, wann immer ich nur fahren kann, doch leider, leider treffe ich dich nie. Ich fragte schon die Schafferin, ob ich nicht ganz bei Trost bin, doch was versteht denn die? Mein Kummer ist so riesengroß, was stell ich an, was mach ich bloß? Ach, wenn ich schlaf, denk ich an dich und wenn ich wach, denk ich an dich und im Büro denk ich an dich und auch im Zoo denk ich an dich. Hör ich hab, hör, denk ich an dich, beim Radfahren denk ich an dich. Geh spazieren, denk ich an dich und beim Rasieren denk ich an dich. Ja, ja, ich weiß, du lachst darüber. Wenn du traurig wärst wie ich, dann wär mir's lieber. Denn immer zu denk ich an dich, find keine Ruhe, denk ich an dich. Ich hab vergessen, dich zu vergessen. Weil die zweite Stufe, jetzt